Gott ist gut, oder?
Ja.
Seid ihr davon überzeugt, dass Gott gut ist?
Ja.
Sind viele, viele da, die davon überzeugt sind. Wer ist davon überzeugt, dass Gott existiert und dass er gut ist?
Ja.
Wunderbar, ganz schön viele Menschen hier, die davon überzeugt sind. Warum? Frage, seid ihr davon überzeugt? Ich denke, es gibt im Wesentlichen zwei mögliche Antworten. Das ist zum einen, weil ihr glaubt, das heißt, ihr habt eine innere Überzeugung, dass Gott tatsächlich existiert und dass er gut ist, das heißt, dass er vertrauenswürdig ist. Und die andere, dass ihr es erlebt habt, dass Gott existiert und dass er gut und vertrauenswürdig ist. Noch eine Frage, wer hat es erlebt, dass Gott existiert und vertrauenswürdig ist? Sehr schön. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen und knüpfe an meine letzte Predigt von vor ein paar Wochen an, aus der Apostelgeschichte. Praktisch die Geschichte der ersten Christen, wie sich die Christenheit von Jesus an dann entwickelt hat. Und wir haben zuletzt über Paulus gelesen, der nach einer langen Missionsreise zurück nach Jerusalem kommt, hat vielen Menschen von Jesus erzählt und genau das auch erlebt und weitergegeben, dass Gott gut ist. Und dass er vertrauenswürdig ist, dass er existiert und dass er sich für dich interessiert, das hat Paulus damals auch schon gesagt. Paulus kommt nach langer Zeit zurück, kommt zu seinen Geschwistern und findet da leider Probleme vor, weil falsche Geschichten über ihn, Gerüchte verbreitet wurden oder Missverständnisse aufkamen. Und er nimmt daraufhin an einem Ritual teil, um zu beweisen, dass er eigentlich nicht gegen die Juden ist, sondern für sie, er ist ja selber Jude. Und bei diesem Ritual jedenfalls geht einiges schief. Und das möchte ich euch jetzt kurz vorlesen und zusammenfassen, weil es eine relativ lange Geschichte ist. Aber sie ist wichtig. Also die 7 Tage dieses Rituals, die waren schon fast vorüber. Da wurde Paulus von Juden aus der Provinz Asien gesehen, als er sich gerade im Tempel in Jerusalem aufhielt. Sie wiegelten die Menge gegen ihn auf, packten ihn und schrien, Männer von Israel, helft uns, da ist jener Aufrührer, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Es dauerte nicht lange, da war die ganze Stadt auf den Beinen, aus allen Richtungen strömten die Leute zusammen. Sie stürzten sich auf Paulus und zerrten ihn aus dem inneren Vorhof des Tempels. Die aufgebrachte Menge schlug auf Paulus ein und war drauf und dran, ihn zu lynchen, als der Kommandant der römischen Garnison die Meldung erreichte, ganz Jerusalem sei in Aufruhr. Der Kommandant zögerte keinen Augenblick, rief einen Trupp Soldaten und einige Offiziere herbei und eilte mit ihnen zum Tempelplatz hinunter. Als die Leute den Kommandanten und die Soldaten kommen sahen, ließen sie von Paulus ab. Paulus jedenfalls wird festgenommen von dem Kommandanten, weil er einen Aufruhr verursacht hat oder zumindest da anscheinend ja mit beteiligt ist. Es wird aber nur Paulus festgenommen, obwohl er mit einigen Freunden, einigen Mitchristen auch im Tempel war, ist er der Einzige, der dort festgenommen wird. Und der Kommandant bringt Paulus in Gewahrsam und befragt ihn, wer er ist und stellt dann fest, Mensch, Paulus ist ja gar kein Aufrührer, sondern Paulus erwidert, nein, sagte Paulus, ich bin ein Jude aus der Provinz Zilizien, ein Bürger von Tarsus, einer nicht unbedeutenden Stadt. Darf ich dich um etwas bitten? Fragte er den Kommandanten. Gestatte mir, zu diesen Menschen hier zu reden. Der Kommandant erlaubte es ihm. Da stellte sich Paulus auf die oberste Stufe der Freitreppe und bat die Menge mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit. Als der Lärm sich gelegt hatte und es ruhig geworden war, begann er auf Hebräisch zu ihnen zu sprechen. Ich sage euch gar nicht, was Paulus gesagt hat. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das in Apostelgeschichte 22 selber lesen. Ich will nur, dass ihr diese Geschichte versteht und dass wir uns kurz versuchen, in Paulus hineinzuversetzen. Paulus kommt nach Jerusalem mit guten Nachrichten. Wir hatten gehört beim letzten Mal, er hat sogar eine große Geldsumme gesammelt für die Gemeinde dort und erzählt ihnen so, was Gott in der Welt so tut. Dort, wo Paulus ist, dort, wo er von Jesus erzählt. Aber anstatt, dass Paulus mit offenen Armen aufgenommen wird, oder zumindest hauptsächlich mit offenen Armen aufgenommen wird, erfährt er eben, dass es eine Spaltung gibt, dass die Menschen sich nicht so einig sind, was sie von ihm halten sollen. Also trotz allem, was er tut, ist man sich da nicht so sicher anscheinend in Jerusalem. Paulus lässt sich daraufhin eben auf dieses Ritual ein, um zu zeigen, dass er auf der Seite der Leute steht, die gegen ihn sind. Dabei, haben wir gerade eben gehört, wird er fast gelyncht und dann verhaftet. Und tatsächlich, in dem Rest der Apostelgeschichte zumindest, bleibt Paulus auch dann weiterhin in Haft. Möglicherweise ist er sogar in dieser Haft hingerichtet worden. Also das wird ihm zum Verhängnis. Aber wie reagiert er auf dieses gewaltige Problem? Was macht er damit? Wie verhält er sich in dieser Situation? Gerade eben ist er in einem wütenden Mob von Menschen, das heißt, die ganze Stadt sei zusammengekommen. Ist wahrscheinlich ein bisschen eine Übertreibung, also zumindest sehr viele Menschen müssen es gewesen sein. Also wenn ihr euch hier mal umschaut, hier sind nicht viele Menschen, aber stellt euch mal vor, ihr stündet jetzt hier in der Mitte, so wie ich, und auf einmal würden alle anfangen zu schreien, der muss weg, der muss sterben, bringt ihn um, schreien sie. Zumindest keine schöne Situation. Aber Paulus reagiert gar nicht mit Panik, sondern unterhält sich mit dem Kommandanten, der ihn festgenommen hat, und will sogar noch zu den Menschen, zu dem Mob eigentlich sprechen. Also er versucht sogar, die Rede lese ich euch nicht vor, er versucht die Menschen noch zu überzeugen, dass er eigentlich in guter Absicht gekommen ist. Setzt dabei sein Leben nochmal aufs Spiel und kommt auch gar nicht dazu, da lange von zu reden, sondern wird dabei unterbrochen. Warum macht Paulus das? Warum ist er dazu bereit, so etwas zu riskieren? Er schreibt einen Brief an die Korinther, damals die Gemeinde in Korinth. Und da zählt er so ein bisschen auf, was er alles erlebt hat. Er zählt auf, 5-mal haben die Juden mir 39 Peitschenhiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, ist aber nicht wahr. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und er zählt noch ein paar weitere Sachen auf, die widerfahren. Und später schreibt er, warum? Warum? Schreibt er das? Warum nimmt er das alles auf sich bereitwillig? Er tut das ja freiwillig, ist ja nicht unter Zwang. Er schreibt, diese Angeberei ist dumm, aber lasst mich fortfahren. Lasst mich euch von den Visionen und Offenbarungen erzählen, die ich vom Herrn empfangen habe. Und später, da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also warum hält er das aus? Warum macht er das alles mit? Eigentlich aus dem gleichen Grund, warum ihr euch gerade eben gemeldet habt, als ich gefragt habe. Weil er weiß, dass Gott existiert, oder wusste vielmehr, er lebt ja nicht mehr, weil er wusste, dass Gott existiert und weil er wusste, dass Gott gut ist. Weil es sich lohnt, für Jesus zu leben und zu leiden. Aber trotzdem würde ich behaupten, die meisten von uns, auch wenn ihr euch artig gemeldet habt, als ich gefragt habe, würden nicht so reagieren in so einer Situation. Muss man sagen, Paulus ist auch nicht seine erste Festnahme, auch nicht der erste Mob, der in München will, also es hat auch ein bisschen System bei ihm. Aber dennoch, es ist ja ungeheuerlich eigentlich, was er für eine Ruhe und Besonnenheit hier an den Tag legt in so einer Situation. Jetzt könnte man sagen, gut, steht in der Bibel, ist ein Ammenmärchen. Da will ich euch eine andere Geschichte erzählen von Dietrich Bonhoeffer. Der hat jetzt noch nicht so lange her gelebt, da weiß man das ganz sicher. Und der schreibt im Gefängnis, im Nazi-Gefängnis. Er wurde verhaftet, weil er, war eigentlich Zufall, dass er verhaftet wurde, aber es kam dann später raus, dass er auch am Attentat an Hitler mitverantwortlich war. Und in diesem Gefängnis, in Einzelhaft, wo er über ein Jahr drin war, in einer 2x3-Meter-Zelle, also wirklich oder noch kleiner, nicht groß, da schreibt er das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Könnt ihr euch das vorstellen? so einer Situation zu sein und dann zu sagen, ich bin wunderbar geborgen hier. Was ganz Ähnliches schreibt der Pfarrer Wilhelm Busch, glaube ich, der sagt, er war im Gefängnis, im DDR-Gefängnis in seinem Fall, und sagt, hier drin geht's mir besser als euch da draußen. Ich beneide euch nicht, dass ihr draußen seid, weil ich hier drin Gottes Gegenwart erlebe, die viel stärker ist als alles, was ich sonst erlebt habe, weil ich wirklich weiß, dass er in meinen Schwierigkeiten bei mir ist. Versteht ihr, diese Menschen, die waren von der Weltsicht geprägt, die haben was verstanden, wie die Welt ist, weil sie verstanden haben, dass Gott existiert und dass er tatsächlich gut ist, dass er wirklich gut ist und das im Herzen begriffen. Und obwohl wir das mit den Lippen so schnell, vielleicht nicht alle von uns, aber manche von uns hier bekennen, ja klar, Gott ist gut und Gott ist da und so weiter, trotzdem ist doch unser Leben oft gar nicht so geprägt, oder? Das ist ja nicht so, wie wir unseren Alltag erleben, behaupte ich. Bei mir weiß ich es zumindest. Ich würde nicht sagen, dass mein Alltag davon durchzogen ist, dass Gott existiert und gut ist. Ich glaube, das Problem, was wir alle haben, was auch nicht neu ist, was Christen auch schon so die letzten 2000 Jahre hindurch beschreiben, ist, dass wir in einem Hamsterrad eigentlich gefangen sind. Wir sind ständig mit irgendwas beschäftigt. Selbst jetzt hier, jetzt hört ihr mir gerade zu oder seid im Gedanken vielleicht abgeschweift, aber ihr seid gerade mit irgendwas beschäftigt. Ja, es gibt kaum Momente, wo wir wirklich zur Ruhe kommen und nachdenken. Es gibt kaum Momente, die wir einfach Momente sein lassen, ohne sie mit der nächsten Tätigkeit vollzuballern. Sei es Fernsehen, sei es Bücher lesen, sei es sich mit Freunden und Familie treffen. Das sind alles keine schlechten Dinge. Die Frage ist, tun wir es, um vor der Realität eigentlich zu flüchten? Tun wir das eigentlich, um uns nicht mit unserem Leben auseinandersetzen zu müssen? Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Sich immer zu beschäftigen und niemals einen Moment Ruhe haben zu können. Das nicht auszuhalten, Ruhe zu haben. Aber wovor haben wir dann Angst? Was ist an unseren Gedanken so schlimm? Was ist vielleicht daran so schlimm, wenn wir darüber nachdenken würden, ob das, was wir eigentlich den ganzen Tag tun, ob es das wert ist, überhaupt getan zu werden? Ich glaube, dass viele Dinge würden wir anders bewerten, wenn wir uns kurze Momente nehmen würden, um darüber nachzudenken. Kurz darüber nachzudenken, die Beziehungen, die ich habe, sind die tatsächlich gut? Tun die mir gut? Tun die den anderen Menschen gut? Meine Karriere, ist es wirklich wert, dass ich da meine Gesundheit und meine Zeit für aufbrauche? Sind meine Lebensziele tatsächlich das, worauf ich am Ende meines Lebens stolz sein würde, wenn ich sie erreicht habe? Baue ich tatsächlich auf Stahlbeton oder baue ich eigentlich nur auf Sand? Eine Politikerin hat im letzten Jahrhundert gesagt, einen schönen Satz, der dazu passt: Wenn man in die falsche Richtung läuft, hat es keinen Zweck, das Tempo zu erhöhen. Das ist genau das Problem. Wir erhöhen andauernd das Tempo. Wir sind eigentlich immer noch mehr. Es muss immer noch mehr gehen. Und wir steigern unsere Produktivität, haben mehr freie Zeit und benutzen sie dann auch wieder möglichst schnell weg damit. Möglichst noch einen Film gucken, möglichst nicht nachdenken, möglichst nicht innehalten, möglichst nicht bewerten, was wir eigentlich tun, sondern einfach tun, einfach machen, machen, machen. Aber wenn man in die falsche Richtung läuft, dann ist egal, wie schnell man ist. Das ist übrigens ein ähnliches Problem mit Süchten, dass sie oft, also bei Drogenkonsum zum Beispiel, dass es oft eigentlich ein emotionales, ein inneres Leiden gibt, das man versucht zu überdecken, aber das Leiden gar nicht angeht, sich mit dem Leiden gar nicht beschäftigt, sondern es nur versucht irgendwie zuzukitten mit dem nächsten Hoch. Und so unähnlich sind wir solchen Menschen eigentlich nicht. Paulus war da aber irgendwie anders, anscheinend. Er hatte diese Ruhe, hatte er im Leben. Er wusste, wo er hingeht. Er wusste, was er macht und dass es das wert ist, dafür zu leben. Das schreibt er. Und so wie er reagiert in so lebensbedrohlichen Situationen, da glaube ich ihm das auch. Bonhoeffer genauso, oder die anderen Namen, die man da nennen könnte, die in schlimmsten Situationen wussten, dass sie getragen sind, wussten, dass Gott bei ihnen ist und dass er gut ist. Aber wäre das nicht wichtig, herauszufinden, ob das stimmt? Wenn diese Menschen bereit waren, so ihr Leben dafür zu geben, wäre es nicht wichtig, herauszufinden, ob die Recht damit hatten, ob es vielleicht wirklich etwas gibt, was noch höher ist, wirklich etwas gibt, was mir Sinn und Halt gibt im Leben. Ob es mich vielleicht Dinge gibt im Leben, für die es sich lohnt zu leben. Auch wenn ich sie genauer betrachte, auch wenn ich Zeit habe, darüber nachzudenken, dass sie trotzdem dem standhalten, dem kritischen Blick. Aber dafür müssen wir aus dem Hamsterrad bereit sein, auszusteigen oder langsamer zu werden zumindest. Die Bibel ist da übrigens total dafür. Ja, es gibt eigentlich einen vorgeschriebenen Ruhetag, der ist heute. Ja, ein Tag, wo man nicht arbeiten sollte. Und die Bibelkundigen unter euch, die wissen, ja, aber Jesus hat ja gesagt, der Ruhetag ist für den Menschen, nicht der Mensch für den Ruhetag. Und das wird dann aber manchmal als Grund genommen dafür, dass man ihn nicht halten braucht, was ein Quatsch ist. Wenn ich ein Geschenk bekomme, sage ich doch nicht, das ist für mich, ja, dann will ich damit nichts zu tun haben. Das ist doch viel mehr ein Grund, sich das zu nutzen. Einmal die Woche einen Tag zu nehmen, eigentlich wollte ich Gottes Sohn, einmal die Woche einen Tag, wo wir wirklich zur Ruhe kommen sollten und nachdenken, Zeit haben zu nachdenken, Zeit haben nicht zu arbeiten, nicht in unserem Hamsterrad immer schneller zu werden. Und so hat es Jesus zum Beispiel auch gelebt, der sich tägliche Zeit dafür genommen, ruhig zu sein, Gott zu erleben, Gottes Gegenwart zu erleben, das ist das, was die Bibel sagt. Das, was wir brauchen, da, wo wir verändert werden. Das bedeutet aber, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich behaupte, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man läuft im Hamsterrad oder man folgt Jesus nach. Ja, Jesus sagt, er ist der einzige Weg. Der Rest ist nur auf der Stelle laufen. So wurden die Christen übrigens am Anfang auch bezeichnet, als die, die vom Weg sind. Also Christen kam so als geläufiger Begriff später. Eigentlich waren es die des Weges. Frage ist, bist du auf dem Weg? Läufst du auf dem Weg? Oder bist du eigentlich im Hamsterrad auf der Stelle? Und das kann sich auch so anfühlen, als ob man schnell vorankommt. Wenn man sich einen Hamster anschaut, meine Güte, wie der laufen kann. Aber eigentlich ist er doch irgendwie nicht vorwärts gekommen. Ist immer noch in seinem Käfig. Eine Warnung, wenn man aus dem Hamsterrad aussteigt, das heißt, dass man seinen Träumen, seinen Wünschen in die Augen schauen muss. Das bedeutet auch, dass man vielleicht Dinge findet, die man nicht finden wollte. Dinge, die schmerzhaft sind. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Ich habe viel im Leben gemacht, was ich im Nachhinein oder was ich in dem Moment immer gemerkt habe, es tut mir eigentlich nicht gut, eigentlich will ich das nicht. Und ich davon loskommen musste. Ob das Drogen, ob das Süchte sind, ob das schlechte Beziehungen sind, die uns schaden. Es gibt viel, wo wir uns rein versenken, wo wir uns rein stürzen, um bloß diesen Moment nicht erleben zu müssen. Den Moment, wo wir innehalten und reflektieren. Gott fragen, Gott, bist du wirklich bei mir? Bist du wirklich gut und sorgst für mich? Oder muss ich das selber eigentlich mich abstrampeln, damit für mich gesorgt ist? Und das richte ich nicht nur an die Entscheidung für Jesus vielleicht noch nie getroffen haben, sondern auch an euch, die ihr das schon gemacht habt. Weil schnell ist das, dieses mit der Zeit erkaltet. Es ist schnell, dass man irgendwann die Entscheidung trifft, aber dann merkt, eigentlich ist man im Alltag irgendwie, ist das verloren gegangen, was man mal entschieden hatte. Irgendwie ist das weggebrochen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wird Glaube kälter oder heißer mit der Zeit. Wir können praktisch nicht stehen bleiben. Das Gleiche mit Beziehungen. Beziehungen bleiben selten einfach auf einem Punkt stehen. Entweder sie gehen verloren oder man pflegt sie und dann werden sie meistens intensiver. Das Gute ist, Gott ist wirklich nur einen Schritt aus dem Hamsterrad entfernt. Und ich möchte einen Moment nehmen, wo wir in die Stille gehen und jeder darüber nachdenken kann. Lebe ich tatsächlich mein Leben? Gehe ich tatsächlich auf den Weg? Oder trete ich eigentlich auf der Stelle? Lass uns einen Moment nehmen, wo wir darüber nachdenken. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in unserer Mitte gehst. Bitte dich, dass du die Menschen berührst, die gefangen sind in ihrem Hamsterrad, dass du ihnen Mut gibst, dass du mir Mut gibst, auszusteigen. Die Worte sage ich auch zu mir selber, weil ich weiß, dass ich da auch nicht gut drin bin. Nicht doch wieder in eine Routine zu fallen und und mich dann abzustrampeln, bevor ich überhaupt merke, was passiert. Aber ich suche dich, Gott. Ich möchte erleben, jeden Tag erleben, dass du gut bist, dass du für mich bist. Berühre du die Herzen, dass wir innehalten können, dass wir die Kraft finden, innezuhalten. Bei dir ist es möglich, das weiß ich, du bist gut. Amen. Ich möchte zum Schluss, bevor wir den Gottesdienst gleich beenden, bevor wir die Predigt beenden, möchte ich die Frage stellen, ob jemand von euch oder wer hier ist, der sagt, ja, ich bin in einem Hamsterrad und ich möchte raus. Aber vielleicht bist du dir gar nicht sicher, wie es geht. Vielleicht verstehst du das Bild noch nicht mal, was ich gezeichnet habe, aber du sagst trotzdem, nee, das, auch wenn ich es nicht genau verstehe, ich merke irgendwie, bin ich da in irgendwas gefangen und ich möchte aber rauskommen. Ich möchte tatsächlich den Weg gehen, nicht im Rad laufen. Ich möchte euch bitten, dass ihr kurz die Hand hebt, wenn ihr das in eurem Herzen erkennt. Als sichtbares Zeichen, das für euch selber, um eine Entscheidung zu treffen, ich möchte da tatsächlich raus. Ich möchte tatsächlich den Weg da rausfinden. Dass du kurz die Hand hebst dann, wenn dich das angesprochen hat, wenn du weißt, dass du eigentlich gemeint bist hier in dieser Predigt. Und ich möchte euch, die ihr die Hand gehoben habt, wenn Paul hier die Abkündigung macht, möchte ich euch bitten, dass ihr kurz mit mir in den Raum geht. Ich habe noch was mit euch vor. Aber die anderen, die sich nicht gemeldet haben, die übernehmen Paul jetzt. Kommt jetzt einfach direkt, während die anderen hier noch eine Abkündigung haben. Macht den mutigen Schritt, kommt mit mir rein. Und ja, ich habe noch was mit euch vor. Vielen Dank.